Das Thema Datenqualität oder auch wie die Daten dann verfügbar sind, ist tatsächlich so eins der schwierigsten Themen. Am liebsten hätte man natürlich, dass man alles per API und Knopfdruck irgendwie super schön in die Plattform schieben kann.
Herzlich willkommen beim Artikels Talk, dem Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und seid motiviert, weiter euren Weg in der Tech-Welt zu gehen. Für neue Inspiration spreche ich heute mit Ann-Christine Hamke. Sie ist seit 8 Jahren bei Statista und inzwischen Chief Product Officer. Wir sprechen mit ihr über ihre Aufgaben, das Produkt Statista und ihren Weg in die Datenwelt. Gesponsert wird der Podcast von Randstad Digital, dem Arbeitgeber für digitale Transformation. Bevor wir in die Welt der Daten eintauchen, startet Anna mit dem Fakt der Woche. Und Xisa stellt euch am Ende in unserer Kategorie Code Your Career einen weiteren Beruf vor.
Hi zusammen! Wusstet ihr, dass Statista sich aktiv für die Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit in Unternehmen einsetzt? In Zusammenarbeit mit der Financial Times erstellt die Plattform Rankings, die die besten Unternehmen für weibliche Führungskräfte und integrative Arbeitskulturen hervorheben. Solche Initiativen helfen, die Sichtbarkeit von Frauen auch in Technologie- und IT-Rollen zu stärken und sie zeigen auf, wo Frauen bessere Karrierechancen haben.
Heute sprechen wir mit Ann-Christine Hamke, Chief Product Officer bei Statista. Erstmal Ann-Christine, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Die meisten, auch ich, kennen Statista wahrscheinlich noch so aus Schul- und Uni-Zeiten, wenn man Zahlen oder Statistiken für eine Präsentation oder eine Hausarbeit gesucht haben. Was genau macht ihr denn bei Statista?
Genau, das ist eigentlich so der Hauptbereich, den wir haben. Unser ehemaliger CEO und auch Gründer hatte gesagt, wir sind das Netflix für Statistiken. Mhm. Also man kann bei uns quasi ein Abo machen und kriegt dann alle Zahlen und Daten, die man haben möchte. Das sind Daten von fremden Quellen, die wir kuratieren und auf unsere Plattform stellen. Das sind aber auch unsere eigenen Daten, wo wir eigene Modelle machen oder auch Umfragen, die wir da zur Verfügung stellen. Das ist so der größte Geschäftsbereich und wir haben noch zwei weitere Geschäftsbereiche. Einmal haben wir eine beratungsnahe Teil, der quasi auf dem aufsetzt. Und wenn wir Daten zum Beispiel nicht haben oder Kunden noch was Spezifischeres haben wollen, nur für sie selber eine Umfrage oder auch eine Modellierung oder ein Beratungsprojekt, dann machen die das, das Statista Plus. Und wir haben außerdem noch einen Geschäftsbereich, der sich darum kümmert, Auszeichnung zu machen. Rankings, also die besten Arbeitgeber, die besten Anwälte, die besten, was auch immer man alles auszeichnen kann. Genau, das machen sie zusammen oft mit großen Medienpartnern und machen dann eine Auswertung und genau, zeichnen dann Unternehmen aus und die können sich das kaufen als Label.
Das heißt, ihr arbeitet ja sehr viel mit Daten.
Genau, alles dreht sich um Daten, richtig.
Genau. Sind das dann auch sozusagen die meisten Angestellten bei euch, die oder Mitarbeitende, die Data Scientists sind, Data Analysten? Oder was sind das für Profile, die bei euch arbeiten?
Es sind tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Profile. Klar, es gibt auch die Data Scientists, die Analysten, davon haben wir auch echt einige. Wir haben aber auch viele, die aus dem Bereich der Marktforschung kommen, die Umfragen machen, genau, die eher einen Beratungshintergrund haben. Wir haben auch viele Leute, die dann eher aus dem Schreiben und Kuratieren kommen und quasi dem Industriewissen, ne? Weil das eine ist natürlich das Datenwissen, aber Datenwissen ist natürlich nicht alles. Man kann auch Modelle machen und Sachen ausrechnen und da kommt dann nicht unbedingt was Sinnvolles dabei raus. Das muss man ja auch irgendwie einschätzen können. Genau, und deswegen haben wir da tatsächlich super unterschiedliche Profile auch.
Du bist ja Chief Product Officer. Mhm. Was macht ein Chief Product Officer bei Statista?
Genau, bei Statista bin ich für den gesamten Bereich zuständig der Daten, die wir auf der Plattform haben. Also einmal die Daten, wie kommen sie rein, werden kuratiert, aber auch selbst modelliert oder befragt. Dann wird daraus, ja, werden daraus Themen gemacht, wird Content drumherum gestaltet. Das eine ist ja, die Daten zur Verfügung zu stellen, aber wir wollen ja auch nicht, dass jeder erstmal irgendwie selber Data Scientist sein muss, um mit denen zu arbeiten, sondern wir wollen ja eigentlich, dass jeder, der in einem Unternehmen Daten braucht, egal wie gut er jetzt sich mit Daten auskennt, das eigentlich nutzen kann. Das heißt, man braucht auch eine gewisse Kontextualisierung und muss es natürlich auch so ein bisschen erklären, wo kommen die Daten her, was sagt einem das jetzt eigentlich, Genau, das ist auch bei mir. Und dann so der klassische Product-Teil, also die Product Manager, SEO, UX, UI, das ist dann auch dabei. Das ist dann tatsächlich ein relativ kleiner Teil von meinem Bereich, was sonst, wenn man sich sonst so als Chief Product Officer das vorstellen würde, wäre das ja eigentlich so der Hauptteil, den man machen würde. Aber dadurch, dass es bei uns viel um die Daten geht und die Contents und das ja eigentlich unser Produkt ist, nicht nur die digitale Oberfläche auf der Plattform, genau, macht das einen viel größeren Teil aus.
Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Also du bist ja auch schon einige Zeit bei Statista. Also hast du da irgendwelche Entwicklungen gesehen, wie sich auch Daten oder wie die NutzerInnen das abgefragt haben, wie sich das verändert hat?
Also ich glaube tatsächlich, bei uns ist es immer noch so, dass viele Leute schnell Daten brauchen und um erstmal so den ersten Überblick zu bekommen. Und ich glaube, das hat sich nicht so sehr verändert. Was sich aber schon verändert hat, ist, glaube ich, wie viele Leute denn auch Daten haben wollen. Also wir haben das gesehen, gerade zur Corona-Zeit zum Beispiel, wie hoch unser Traffic da war, weil alle Leute Daten haben wollten und aktuelle und auch verlässliche Daten zu den Fallzahlen und so weiter und so fort. Und wir sehen das auch immer wieder, wenn größere Ereignisse sind. Also dieses Jahr waren ja sehr viele Wahlen in ganz vielen Ländern der Welt. Und da sieht man auch immer wieder sehr hohes Interesse, weil das, ich glaube, das Gesamtbewusstsein dafür, dass Daten wichtig sind und auch verlässliche Daten, ist sehr viel höher geworden in den letzten Jahren in weiten Teilen der Bevölkerung, so dass ich glaube, dass was sich verändert hat, ist, dass sich nicht nur die Unternehmen oder die Schüler und Studenten Daten angucken, weil sie das brauchen für ihren bestimmten Fall, sondern tatsächlich auch einfach Leute, weil sie sich interessieren für aktuelle Daten und Zahlen und so auch ein bisschen dem entgegensetzen wollen, was sie vielleicht irgendwie auf sozialen Medien sehen und das auch nochmal checken wollen, was stimmt da denn eigentlich wirklich.
Ja, also bei mir ist tatsächlich auch, also wenn ich Daten suche, egal für was, also auch im beruflichen Kontext, wenn man irgendein Argument oder so untermalen will, dann gehe ich auch immer erstmal zu Statista und schaue, welche Daten ihr da zur Verfügung habt. Hast du da vielleicht noch Tipps oder so? Wie finde ich die richtigen Daten? Wie kann ich am besten da noch suchen? Was kann ich da beachten?
Ich glaube, es ist immer wichtig, sich klar zu machen, wofür braucht man das eigentlich und was für Daten brauche ich auch wirklich? Also natürlich kommen Daten aus unterschiedlichsten Quellen, das muss man irgendwie berücksichtigen. Das kommt dann natürlich auch mit einer gewissen Konnotation, also und sei es auch, also ob es von irgendwelchen offiziellen Behörden kommt. Aber da gibt es, also da schon mal alleine das sich einmal anzuschauen, natürlich die Aktualität. Gibt jetzt Zahlen wie, also Börsendaten, da ist schon die letzte Woche veraltet, wenn man sich das anguckt. Andere Daten, gerade wenn das um Zensusdaten geht oder sowas, da sind teilweise auch noch Daten, die vor 3 Jahren erschienen sind, noch hochaktuell, weil das die neuesten sind, die es gibt. Genau, und da muss man sich natürlich auch immer angucken und ich würde generell immer schauen, mir auch von unterschiedlichsten Quellen Daten anzuschauen, weil gerade wenn es um Marktgrößen geht, Marktentwicklung, gibt es ja doch auch unterschiedliche Meinungen von unterschiedlichen Analysten und da hilft es, finde ich, wenn man sich die auch alle versucht oder mehrere versucht anzuschauen, um sich dann selber eine Meinung darauf zu bilden. Und deswegen haben wir ja auch tatsächlich, versuchen wir ja von verschiedenen Quellen auch die Daten zu haben, damit man sich dann genau die auch raussuchen kann, den man dann selber, wo man sagt, ja genau, das ist auch meine Sicht, ne? Oder ich möchte zum Beispiel vergleichbare Daten haben über mehrere Länder, dann sind vielleicht so weltweite Quellen eine gute Sache. Aber wenn man dann für ein Land spezifisch Daten haben will und sich auch eigentlich nur für das Land interessiert, dann gibt es auch teilweise lokale Quellen, die dann im Detail nochmal ein bisschen genauer sind.
Das ist ein sehr guter Punkt, wo wir vielleicht anknüpfen können, nämlich wie stellt ihr das denn sicher? Also ich meine, es gibt ja so viele Quellen und es gibt ja wirklich so viele Daten, die man erheben kann. Und die sind ja auch in unterschiedlichsten Formaten, also gerade das Data Processing, wo man die Daten dann ja auch bereinigen muss und so, ist ja auch ein Riesenbereich. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr das sicher, dass die Quellen die richtigen sind, dass es eine bestimmte Qualität hat?
Genau, das stellen wir tatsächlich mit unseren Experten insbesondere sicher. Die haben ja über die Jahre, die sie schon mit Daten arbeiten, ein recht gutes Gefühl auch dafür, was da Standards sind. Wir gucken uns natürlich auch Quellen an, bevor wir sie veröffentlichen. Also man findet irgendwie tolle Daten, denkt so, wow, das ist ja super. Und dann muss ich mir natürlich auch angucken, so, okay, was ist das denn für eine Firma? Wo kommt die her? Was hat die sonst noch für Daten? Was veröffentlicht die vielleicht auch? Also das gucken wir uns sehr genau an. Das ist einmal natürlich wichtig auch, weil wir natürlich auch schauen müssen, dürfen wir die Daten überhaupt nochmal veröffentlichen, ne? Aber natürlich auch, was die Quelle selbst angeht. Und da gibt es auch manche Quellen, wo wir nach einer Zeit sagen so, oh nee, das funktioniert jetzt nicht mehr, war vorher eine gute Quelle, jetzt vielleicht nicht mehr. Andere Quellen vielleicht, die vorher nicht so gut waren, kommen dann wieder rein. Die muss man sich natürlich immer mal wieder anschauen. Genau, und das Thema Datenqualität oder auch wie die Daten dann verfügbar sind, ist tatsächlich so eins der schwierigsten Themen. Mhm. Am liebsten hätte man natürlich, dass man alles per API und Knopfdruck irgendwie superschön in die Plattform schieben kann, aber das ist natürlich nicht der Fall. Viele Daten finden sich auch einfach nur auf irgendwelchen Webseiten, in irgendwelchen Texten drin oder in PDFs. Andere Daten sind dann tatsächlich per API oder Excel oder CSV-Download verfügbar, aber auch da muss man dann einmal reingucken, weil man auch da, dann fehlen Daten, dann merkt man, oh, hier ist auf einmal die Absatzmenge irgendwie um das Hundertfache größer. Ah, vielleicht war da doch ein Kommafehler irgendwie eingerutscht bei der Dateneingabe. Auch das findet man natürlich immer mal wieder und muss das dann irgendwie bereinigen und berücksichtigen.
Ja, das merke ich auch gerade. Ich schreibe ja auch gerade meine Masterarbeit und arbeite da auch mit vielen Daten. Und CSV ist da auch nicht immer das beste Format, weil dann irgendwelche Sachen zerschossen sind, irgendwelche Umlaute, plötzlich irgendwelche Sonderzeichen. Ja, ist viel Arbeit, diese Datenbereinigung gerade. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja, es ändern sich ja auch teilweise Klassifizierungen über die Jahre. Ja. Also dann, wir haben das selber ja auch, wenn wir unsere Märkte modellieren und Märkte verändern sich und auch Zuschnitte oder gute Zuschnitte verändern sich. Und was man, ein Zuschnitt, den man auch vor 3 Jahren gehabt hat, das ist vielleicht nicht mehr den man jetzt hat. Und wenn natürlich man aber auf diesem Zuschnitt seine ganzen Folgemodelle aufgebaut hat, muss man die natürlich auch dann anpassen, ne, wenn sich die Datenquelle ändert.
Habt ihr auch sozusagen tagesaktuelle Daten, also oder wirklich Live-Daten? Also wenn ich jetzt so an Statista denke, die Daten, die ich so bisher verwendet habe, sind meistens so Jahresdaten, Monatsdaten, also eher längere Zeiträume. Oder habt ihr auch wirklich Daten, die wirklich so aktuell sind?
Nee, also wir haben jetzt nicht so den Börsenkurs aktuell auf der Plattform. Wir haben aber teilweise tagesaktuelle Daten, das werden aber wenige sein. Wir haben auch wochenaktuelle Fragen, also die Sonntagsfrage zum Beispiel, ja, also wo wir dann die eigentlich jede Woche wieder drin haben. Genau, das ist immer ein bisschen unterschiedlich und kommt natürlich auch auf die Quelle drauf an, wie oft die aktualisiert. Und da versuchen wir uns dann dran zu hängen. Oder wenn wir selber modellieren, zum Beispiel haben wir unsere Märkte auch eingeteilt in Märkte, die sich auch schneller verändern und die wir dann häufiger aktualisieren. Das ist dann meistens dann einmal im Quartal. Oder Märkte, die sich vielleicht nicht so doll verändern, und dann reicht es auch, wenn man die einmal im Jahr aktualisiert.
Ja. Vielleicht mal zurück zu dir und deinem Weg, nämlich wie bist du denn zu Statista gekommen eigentlich?
Ja, ich habe vor tatsächlich schon 8 Jahren bei Statista angefangen. Schon
die Zeit
sehr
rennt
lange
immer.
Her. Genau, und das war tatsächlich ein bisschen Zufall. Ich war ich wollte eine längere Auszeit machen und war in Kanada unterwegs und hatte mir da mein Bein gebrochen. Und deswegen war das leider dann schon relativ schnell vorbei, diese Auszeit. Und ich, da ich hier in Hamburg im 3. Stock gewohnt habe ohne Aufzug und das nicht so gut funktioniert hat mit einem gebrochenen Bein, habe ich bei meiner Mutter dann nochmal gewohnt und wurde dann von Statista angeschrieben und dachte, naja, jetzt wo du hier irgendwie auf der Couch liegst mit deinem gebrochenen Bein und sonst auch nicht viel machen kannst, kannst du ja mal zurückschreiben. Ja, und jetzt bin ich immer noch da, seit 8 Jahren.
War wohl Schicksal, würde ich sagen.
Ja, genau.
Was hast du denn studiert? Wie bist du in dein Berufsleben eingestiegen?
Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert in Ulm, und zwar auch eher aus dem Grund, ich wusste nicht so recht, was ich eigentlich machen wollte mit meinem Leben und dachte, ich möchte irgendwas studieren, wo ich nicht viel auswendig lernen muss und wo ich mir eigentlich alle Optionen offen halte. Und ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, da ich in Mathe in der Schule immer nicht viel lernen musste, dass das ja ein total lockeres Studium sein würde, und das wäre super gut, aber nur Mathe fand ich dann auch irgendwie nicht so gut und habe ich gedacht, Wirtschaftsmathe hört sich super an. Ja, das mit dem nicht so viel lernen müssen, das hat sich dann nicht so ganz bestätigt im Studium, aber ich glaube, es war trotzdem die richtige Entscheidung, was auch so das die Ausbildung angeht, einfach wie man an Probleme rangeht. Mhm. Genau, dafür hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß nicht mehr viel von den mathematischen Details, die ich gelernt habe, aber ich glaube, so die Problemlösungskompetenz, die man da lernt und auch das Frustrationsniveau, ja, dass man immer wieder an Themen kommt, wo man denkt, ich verstehe überhaupt gar nichts, aber irgendwie nach einer Zeit, wenn man sich damit beschäftigt, ja dann doch, das waren schon echt gute Sachen, die ich da mitgenommen habe.
Ja, ich glaube, das mussten wir alle im Studium lernen, dass man doch deutlich mehr lernen muss als in der Schule.
Ja.
Und ich finde auch so, bei mir war das auch egal, ob jetzt, ich habe ja BWL erst studiert oder Informatik dann nachher, es ist immer ein bisschen wie so ein Puzzle. Am Anfang denkt man sich immer, oh Gott, das ist so viel und ich verstehe gar nichts und ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Und nachher setzt sich dann das Bild im Laufe der Vorlesung zusammen und am Ende denkt man sich, ach so, ja, okay, jetzt hat's Klick gemacht.
Genau. Ich hatte auch teilweise, hat's bei mir dann auch erst Klick gemacht, als ich dann irgendwann Tutorin war für die Sachen und das nochmal dann den Leuten ja drunter erklärt habe und wo ich dann auf einmal in der Stunde da saß und irgendwas erklärt habe und dann dachte, ach so ist das. Oh, hätte ich das doch schon mal vor einem Jahr verstanden. Es wäre so einfach gewesen.
Ja, manchmal dauert es halt ein bisschen länger auch bei Themen.
Genau.
Ein kleiner Reminder an unsere Umfragen bei Spotify, die ihr in jeder Folge finden könnt. Wir freuen uns über eure Antworten. Ihr könnt dort auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr Fragen oder Feedback habt. Zurück zu Ann-Christine.
Dann hast du dein Studium abgeschlossen. Hast du Bachelor oder Master gemacht?
Ich habe tatsächlich vor so langer Zeit studiert, dass es noch Diplom war.
Diplom?
Ja. Ja.
Und danach, wie ging es dann weiter?
Danach habe ich bei der Beratung angefangen, bei der Boston Consulting Group.
Ja,
Genau, auch immer noch aus dem Hintergrund, so richtig, was ich machen wollte, wusste ich noch nicht und dachte, oh ja, damit tut man sich ja auch nicht weh. Ich hatte zwischenzeitlich im Studium gedacht, ob ich das wirklich will, irgendwie mit den langen Arbeitszeiten und ist vielleicht doch nicht das, aber ich hatte dann gedacht, naja gut, jetzt machst du noch mal ein Praktikum, dann kannst du es wenigstens wirklich ausschließen, du hast es dann ausprobiert und dann kannst du Fug und Recht sagen, nee, das möchte ich auf gar keinen Fall machen, aber das Praktikum war tatsächlich super gut, hat super viel Spaß gemacht, genau, und deswegen habe ich da dann auch angefangen erstmal.
Wie lange warst du dann da und was war so dein größtes Learning in der Zeit?
Ich war ungefähr 3 Jahre, glaube ich, da und mein größtes Learning ist, dass du tatsächlich in kürzester Zeit echt viel schaffen kannst, wenn du denn nur willst. Wir hatten den einen Termin, das fand ich wirklich, das war so der krasseste Tag, glaube ich, als wir dachten, wir hatten ein Arbeitsmeeting mit dem Kunden, so auf Teamleiterebene, hatten das irgendwie ganz im Detail vorbereitet und so weiter, wollten richtig tief reingehen und morgens irgendwie um 9 kam dann die Info, ach, der CEO ist auch dabei und der möchte ein Update über das Projekt haben. Um 1.
Ja.
Okay, also mit dem können wir natürlich nicht dann auf Talsohle 700 irgendwie durchs Projekt gehen, sondern mussten natürlich irgendwie eine ganz andere Flughöhe haben. Und dafür hatten wir natürlich gar nichts und mussten dann also innerhalb von 2,5 Stunden, wir mussten ja auch noch zum Kunden hin, dann irgendwie eine Präsentation zusammenbauen, von der wir eigentlich noch gar nicht so richtig wussten, was da eigentlich rein soll. Aber es funktioniert. Man kann das machen und man schafft das dann auch tatsächlich so, dass man sich nicht blamiert beim Kunden. Und das war für mich, glaube ich, so das größte Learning, dass man, wenn man will, eigentlich wirklich alles schaffen kann. Man muss sich da nur einen Plan machen und das einmal durchziehen.
Ja, manchmal ist Zeitdruck ja auch ganz gut, weil man es dann wirklich auf den Punkt machen muss und man es nicht vor sich herschiebt und immer denkt, ach ja, ich habe ja noch 3 Wochen Zeit.
Ja, da bin ich auch richtig gut drin.
Ja, ich leider auch. Das habe ich jetzt wieder auch bei meiner Masterarbeit gemerkt. Aber jetzt sind es ja nur noch 4 Wochen, deswegen bei mir ist jetzt auch der Druck da.
Sehr gut.
Wie ging es dann weiter? Du hast wahrscheinlich viele unterschiedliche Projekte, Branchen kennengelernt. Was hast du danach gemacht, bevor es nach Kanada ging? Oder war das dann schon die Station?
Nee, das war tatsächlich nicht die Station. Ich habe dann gedacht, so man muss sich ja irgendwann dann die Frage stellen, möchte man dann eigentlich Beratung weitermachen und da irgendwie weiter hochgehen oder möchte man das eigentlich nicht? Und ich hatte irgendwann für mich entschieden, nee, ich möchte das nicht weitermachen. Habe aber gedacht, so ich habe jetzt irgendwie echt viel gearbeitet irgendwie in den letzten Jahren und wollte noch mal ein bisschen was von der Welt sehen und bin tatsächlich auch da reisen gegangen. Und als ich zurückkam, das war so November, Dezember, habe ich gedacht, ah, jetzt irgendwie einen Job suchen, nee, das ist doch auch Quatsch, irgendwie vor Weihnachten, was soll das, fängst du dann im Januar an. Und eine Freundin hatte gesagt, so hey, da gibt's irgendwie so ein neues Projekt, das ist irgendwie ganz cool, Project Collins irgendwie von Otto, die suchen auch ganz viele Leute, da kannst du doch einfach mal mit denen sprechen. Und dann hatte ich mit Heute About You quasi da Interviews gemacht, und ich hatte ja Zeit, sie haben irgendwie Leute gebraucht, und haben wir gesagt, ach komm, das probieren wir jetzt mal irgendwie aus. Und habe da dann auch 3 Jahre dann bei About You gearbeitet, aber bevor es überhaupt About You hieß, das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit tatsächlich.
Das glaube ich, das verbindet uns dann ja auch. Ich war nämlich auch kurzzeitig mal bei About You als Praktikantin im Backend-Team, also haben wir eine gemeinsame Station, und das ist ja auch so wirklich spannend, dass du von Anfang an quasi oder noch dabei warst, als es noch gar nicht About You war, und jetzt sind sie ja gerade an Zalando verkauft.
Ja, das war auch, also da habe ich letzte Woche auch gedacht, so wow, was das sind für News. Ich habe erst mal Hannes Wiese geschrieben, so hey, wir müssen mal wieder ein Bierchen trinken gehen.
Ja. Krass auf jeden Fall, wie sich dann auch so ein Startup entwickelt und wo es dann hingehen kann. Was war denn da, also was hast du da gemacht? Was war so dein Produkt, was du da gebaut hast?
Ich habe im Business Development angefangen und war am Anfang dafür zuständig, Partner anzuschließen, und es ging ja ging ja viel um Personalisierung und auch erstmal viel darum, die Idee war, Partner, die personalisierte Produkte anbieten, anzuschließen. Ja. Und genau, die habe ich dann sowohl akquiriert als dann auch irgendwie versucht anzuschließen. Also muss man ja, die Produkte müssen ja irgendwie rein ins System, dann müssen die irgendwie kaufbar gemacht werden, und die Information muss natürlich dann auch wieder von dem Kauf und wo das dann hingeschickt werden soll zu den Partnern zurück. Das war echt eine ganz coole Sache, weil man so natürlich die komplette IT-Landschaft einmal kennengelernt hat von About You. Und genau, da gab es ja auch noch ein paar andere Shop-Marken. Da war ich dann als nächstes mit involviert, und dann habe ich die Business Intelligence mitgeleitet.
Ja, genau. Auch interessanter Bereich. Und dann ging es aber zu Statista danach, korrekt?
Genau, richtig.
Und ja, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen auch unseren Zuhörern erzählen, so wie baue ich eigentlich ein Produkt? Also wie gehst du da vor? Was sind so Skills, die man mitbringen sollte?
Das ist eine sehr, sehr gute und weite Frage. Ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, wo steht man denn eigentlich gerade? Also hat man schon ein Produkt? Will man das irgendwie, will man da was dazu bauen oder das erweitern, oder startet man jetzt komplett neu? Ich glaube, eine Sache, die man sich natürlich irgendwie angucken muss, ist immer so, hey, gibt's überhaupt einen Markt dafür? Ist das was man eigentlich, also braucht das jemand? Und wenn es jemand braucht, möchten sie dafür auch bezahlen? Das sind, glaube ich, natürlich am Anfang auch ganz wichtige Themen, über die man sich Gedanken machen muss. Dann natürlich, ist das überhaupt so auch realisierbar mit einem Aufwand, der sich dann den man da auch reingeben will. Und ich würde immer dazu raten, wirklich kurze Zyklen zu machen und immer zu versuchen, so hey, was ist denn meine Hypothese, die ich ja gerade habe, und wie kann ich die denn eigentlich testen? Also wenn man jetzt, gerade wenn man neu anfängt und sagt so, oh, für das Produkt, damit ich das wirklich richtig cool bauen kann, brauche ich eigentlich 2 Jahre. Das ist ja schon ein hohes Risiko, ein hohes Invest, ne? Wenn ich 2 Jahre irgendwie jetzt da rein entwickle, erstmal um Sachen zu bauen, ohne dass ich jetzt wirklich 100%ig sicher bin, dass es dann am Ende auch fliegt. Ist ja die Frage, kann man das irgendwie testen vorher, dass man quasi die größten Hypothesen, die man hat, eigentlich abtestet, dass man weiß auch, dass sich diese 2 Jahre auch lohnen. Ne? Und vielleicht gibt's ja sogar auch schon Zwischenschritte, wo man auch schon vorher rausfinden kann, so hey, kann man das wirklich verkaufen? Und vielleicht kann man es ja auch schon verkaufen, um dann auch einen Teil davon dann wieder zu finanzieren. Ne? Und das ist ja immer ein bisschen die Frage, ist man in einem Unternehmen, ist man in einem Startup, wie hoch ist der Risikoappetit auch, wie schnell ist man, genau.
Ja, daran erinnere ich mich bei About You auch, dass wir sehr viel getestet haben und immer so erstmal provisorisch geguckt haben, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann hat man es erst eigentlich richtig gebaut. Also da kann ich mich auch gut dran erinnern. Was ist denn deine Vision für Statista? Also was sind noch Sachen, die du gern ändern würdest, einführen würdest? Was kommt dann noch in den nächsten Jahren, wenn du da noch einen kleinen Einblick geben kannst?
Also das ist natürlich für jetzt für uns eine super spannende Zeit, aber ich glaube auch für alle Unternehmen. Klar, künstliche Intelligenz ist überall. Was dann, wie sich es genau entwickelt und wo das überall dann reinkommt, weiß man auch noch nicht. Ich glaube, für uns ist das deswegen auch super spannend, weil wir das natürlich nutzen können, um effizienter zu werden, einfach intern, aber auch um unsere Relevanz nochmal zu manifestieren, weil ich glaube auch mit KI, auch wenn man natürlich da super gut ChatGPT alles fragen kann oder Perplexity oder wen auch immer, am Ende die Daten, die man benutzt, möchte man ja schon auch da sicher sein, dass die jetzt nicht nur sich ausgedacht wurden von der KI, sondern dass die aus irgendeiner Quelle kommen, die funktioniert. Und wir sehen das auch bei den Anfragen, die wir haben, dass das was ist, was viele von unseren Kunden machen wollen. Die wollen sich selber Applikationen bauen, aber die Daten, die da genutzt werden, dann eigentlich auf einer guten Datenbasis haben. Und ich glaube, das ist so der größte Teil oder das Spannendste, was jetzt gerade passiert, weil das Geschäft so ein bisschen von der Plattform, wo sich jeder einfach einloggt und da Sachen raussucht, so ein bisschen hingeht zu, wie können wir uns eigentlich in andere Ökosysteme integrieren oder wie können Kunden eigentlich unsere Daten nutzen, um sich eigene KI-Applikationen zu bauen. Das ist, glaube ich, so der größte und spannendste Teil, der gerade passiert und wo man auch noch nicht so richtig weiß, okay, auf welche, was davon von den Sachen, die wir jetzt nämlich auch gerade wieder ausprobieren, hat denn eigentlich Bestand? Also wenn wir in 3 Jahren zurückgucken, so was ist dann wirklich das, was super erfolgreich sein wird? Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall einen großen Einfluss haben wird und immer wichtiger wird und so ein zweites großes Standbein sein wird, auch neben der Plattform an sich.
Ja, da habt ihr ja auch eine sehr, sehr wertvolle Ressource für die KI natürlich, gerade mit euren ganzen Daten und auch eurem Know-how sicherlich, was Datenbereinigung und so angeht. Das ist ja die Grundlage für gerade künstliche Intelligenz. Das ist natürlich ein gutes zweites Standbein.
Genau, und da trotzdem muss man natürlich gucken, wie kann man die Opportunität mitnehmen, wie kann man aber auch sein Geschäftsmodell schützen.
Schützen, ja.
Genau, das sind natürlich zwei Sachen, die man dann irgendwie immer auch gegeneinander abwägen muss und schauen muss, okay, wie kann man das meiste mitnehmen und sich trotzdem wirklich gut schützen und das dann aber auch so machen, dass es dann nicht zu restriktiv ist, sonst bringt es auch nichts. Genau, und da sind wir am Ausprobieren und Austesten und sehr spannende Zeit auf jeden Fall.
Was war denn deine größte Herausforderung bisher auf deinem Weg? Also du hast ja verschiedene Stationen gemacht. Was würdest du sagen, war die größte Challenge?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich ja auch die Leute im Bewerbungsgespräch immer. Und ich werde das ja so selten gefragt. Jetzt muss ich mir erst mal
jetzt
überlegen.
Jetzt drehen wir das mal um.
Ja. Heieiei. Für mich war tatsächlich so die größte Herausforderung, immer sich auf ganz neue Themen einzustellen. Also so die erste Woche auf so einem Beratungsprojekt, wo man ja wirklich teilweise noch nichts wusste von der Industrie, vom Kunden, über das Projekt und wirklich ja super schnell irgendwie dahin kommen musste, dass man sich nicht mehr vom Kunden blamiert, weil man irgendwie Fragen stellt, die irgendwie eigentlich man hätte wissen sollen. Also wir haben immer gesagt, so die ersten 1 bis 2 Wochen, da darf man noch alle Fragen stellen, aber danach muss man dann auch ein gewisses Niveau erreicht haben, dass man die Sachen weiß oder halt selber weiß, wo man die Sachen finden muss. Und das fand ich immer eine super spannende Zeit, weil das so alles neu und alles neu erfahren und wie schnell man aber auch, ist gut zu sehen, wie schnell man dann doch auch auf ein natürlich sehr beschränktes Wissen kommt, ne, was das Projekt angeht, aber wo man da dann tatsächlich auch einen Mehrwert leisten kann, obwohl man jetzt eigentlich nicht aus der Industrie kommt oder schon Jahre in dem Beruf gearbeitet hat.
Ja, das habe ich auch krass unterschätzt, als ich das erste Mal den Job gewechselt habe, weil ich da eigentlich die gleiche Position, relativ ähnliche Aufgaben und trotzdem habe ich unterschätzt, wie viel Aufwand es ist, sich doch in ein neues Unternehmen einzuarbeiten, weil es neue, ja, Vokabeln, sage ich mal, gibt neue Begriffe, die jedes Unternehmen hat, neue andere Technologien, andere Kultur und das habe ich doch unterschätzt, wie viel das ausmacht und wie anstrengend das auch für einen ist, so die ersten paar Wochen sich da neu einzuarbeiten.
Auf jeden Fall.
Obwohl es halt wirklich ähnlich war von den Aufgaben und so. Und das ist natürlich auf einem Beratungsprojekt nochmal was ganz anderes, weil da ist ja wirklich alles neu. Neues Thema, neues Unternehmen, vielleicht auch neue Teammitglieder, weil man ja immer in unterschiedlichen Projektteams arbeitet. Das ist dann ja echt nochmal eine größere Challenge. Hast du noch Tipps, Ratschläge, die dir geholfen haben, die du mit uns teilen möchtest?
Ich glaube, was ich immer, worauf ich geguckt habe, dass ich was mache, was mir Spaß macht. Also es gibt ja viel so die Tipps, oh, man muss genau das und das machen, um dann eine gute Karriere zu haben. Und der erste Job ist super wichtig. Wenn das nicht der richtige ist, dann ist eigentlich schon alles verloren. Und da glaube ich überhaupt nicht dran. Ich glaube, man muss was machen, was einem Spaß macht. Ich glaube, solange man was macht, was einem Spaß macht, mit Leuten, mit denen man gerne arbeitet, wird man immer erfolgreich sein. Ich würde mich nie für den Job entscheiden, der irgendwie das größere Potenzial hat oder der toller aussieht, wenn ich da nicht mich wohlfühlen würde oder sagen würde, oh nee, da ist eigentlich so das Team nicht oder ich weiß nicht, ob mir wirklich diese Aufgabe dann wirklich Freude bringt, weil ich glaube, dass, also man wird dann nicht erfolgreich sein, auch wenn das so auf dem Papier vielleicht so nach dem absoluten Karrieresprungbrett aussieht. Von daher wäre mein Tipp, sich lieber darauf zu fokussieren, wo hat man Spaß dran, mit welchen Leuten möchte man auch gerne arbeiten und sich danach auch den Job auszusuchen. Und dann wird sich alles andere schon ergeben. Jedenfalls hat das bei mir bisher immer funktioniert.
Ich danke dir, liebe Ann-Christine. Vielen Dank für deine spannenden Insights und dass du uns auch ein bisschen in die Datenwelt mit reingenommen hast. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr interessant. Und ja, dann danke dir und bis bald.
Danke auch.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du interessierst dich für künstliche Intelligenz und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen? Du möchtest sicherstellen, dass KI-Systeme verantwortungsvoll entwickelt und eingesetzt werden? Du suchst nach Wegen, um ethische Richtlinien für KI zu formulieren und durchzusetzen? Dann ist der Job der Ethikberaterin für KI genau richtig für dich. Ethikberaterinnen für KI arbeiten daran, die ethischen Implikationen von KI-Systemen zu bewerten und Richtlinien für ihren verantwortungsvollen Einsatz zu entwickeln. Du hilfst Unternehmen dabei, ethische Standards zu erfüllen und sorgst dafür, dass KI-Systeme fair und transparent bleiben. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du analysierst aktuelle KI-Projekte, bewertest ihre ethischen Implikationen und erarbeitest Richtlinien, um ethische Standards zu gewährleisten. Zudem führst du Schulungen und Workshops durch, um ein Bewusstsein für ethische Fragestellungen zu schaffen. Die Zukunft in diesem Bereich wird geprägt sein von der Entwicklung umfassender ethischer Rahmenwerke und der kontinuierlichen Anpassung an neue technologische Herausforderungen. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Das war die erste Folge im Jahr 2025. Ich hoffe, ihr konntet wieder eine Menge Motivation mitnehmen. Es war aber auch gleichzeitig die letzte Folge unserer ersten Staffel. Wir machen jetzt eine kleine Pause, um neue Folgen für euch aufzunehmen. Ihr könnt euch gerne Gäste oder Themen für die neue Staffel wünschen. Hinterlasst einfach einen Kommentar. Wann es genau weitergeht, kann ich euch leider nicht sagen, aber abonniert uns bei Instagram oder den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. In der Zwischenzeit empfehle ich euch zwei andere Podcasts, nämlich Unmute IT und Tech and Tales. Ich verlinke euch beide in den Shownotes. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.